Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Hi zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur mittlerweile 21. Folge Schatten und Skandale. Freut uns sehr. Wir sind euch, glaube ich, noch was schuldig von der letzten Woche, weil wir euch da ein bisschen in der Schwebe gelassen haben und kein Thema veröffentlicht haben. Mittlerweile haben wir uns aber eure Nachrichten angeschaut.
Ja.
Und haben auch tatsächlich ein Thema natürlich für diese Folge ausgesucht. Ihr werdet es schon am Namen sehen wahrscheinlich, aber auch schon für die nächsten Folgen. Seid da gespannt. Wir freuen uns sehr, dass mittlerweile so viele von euch Vorschläge einreichen, die ihr wollt, dass wir machen.
Ja, das ist ganz, ganz toll.
Ja.
Ich glaube schon, dass es Deutsch war.
Ja. Genau. Seid aber deswegen auch nicht traurig, dass wenn ihr noch einen Vorschlag jetzt einreicht, wir schauen uns den auf jeden Fall an und planen den dann auch schon so für die Zukunft, für die mittelfristige Zukunft. Aber seid, wie gesagt, nicht enttäuscht, wenn wir den dann nicht direkt machen.
Yes, die nächsten Monate sind jetzt erstmal durchgeplant auf jeden Fall.
Genau. Aber wie gesagt, schickt uns gerne die Vorschläge. Vielleicht schmeißen wir es auch nochmal um. Wer weiß.
Ich würde sagen, wenn ihr so einen großartigen Vorschlag macht, dass wir gar nicht anders können, dann ziehen wir den natürlich vor.
Seid aber gespannt. Es gibt ein paar sehr interessante Fälle, glaube ich.
Auf jeden
Fall. In den nächsten Wochen, Monaten bei Schatten und Skandale. Und jetzt fange gleich mal mit deinem an.
Genau, was du jetzt ganz vergessen hast zu erwähnen. Wir haben jetzt heute und in zwei Wochen das Thema Drogen.
Das habe ich nicht vergessen. Ich wollte nur, dass du es sagst.
Ach so, okay. Danke. Also, wir haben das Thema Drogen. Sebastian hat uns den Vorschlag geschickt nochmal. Vielen Dank, Sebastian. Ich habe heute einen True-Crime-Fall mit dabei und Nico in zwei Wochen einen Skandalfall. Mittlerweile kennt ihr ja hoffentlich unser Konzept. Wenn nicht, schön, dass ihr jetzt mit dabei seid. Vielleicht ist es ja die erste Folge, in die ihr reinhört. Freut uns sehr, dass ihr uns gefunden habt.
Ja, total. So, Chrissy, was hast du mitgebracht für uns?
Heute bleiben wir mal wieder in Deutschland. Es geht nach Freiburg. Der Fall hat viele Wendungen und je tiefer ich in die Recherche eingestiegen bin, je mehr Zusammenhänge klar wurden, so desto mehr hat mich vor allem das Schicksal der Familie des Opfers echt gerührt, muss ich sagen. Der Fall hat einfach vieles, ohne jetzt zu viel zu spoilern, was man sich an sich gar nicht vorstellen kann. So. Selbst der Oberstaatsanwalt nennt diesen Fall einzigartig und außergewöhnlich. Deshalb wundert es mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass dieser Fall noch nicht in den großen deutschsprachigen True Crime Podcasts behandelt wurde.
Außer bei uns jetzt.
Außer bei unserem riesigen True Crime Podcast natürlich.
Künftig riesig.
Künftig. Ja, ich habe zumindest keine Folge gefunden. Falls es doch welche gibt, korrigiert mich gerne. Bei Spotify könnt ihr es ja zum Beispiel in die Kommentare schreiben.
Yes.
Ja.
Bevor es losgeht, ich weiß nicht, ob du heute ein Bild dabei hast, aber im Normalfall zeigen wir uns so gegenseitig Bilder und beschreiben die ein bisschen. Die findet ihr dann natürlich auch nochmal alle auf unserem Instagram, Schatten und Skandale. Also, wenn ihr jetzt nicht irgendwie gerade beim Autofahren seid oder sowas, könnt ihr das natürlich da auch live verfolgen und seht dann, wenn wir Bilder beschreiben oder, ja.
Das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle, um zuzugeben, dass es diese Folge keine Bilder gibt.
Never mind. Dann beim nächsten Mal folgt uns trotzdem gerne rein, um das nicht zu verpassen.
Auf jeden Fall.
Merkt ihr auch immer, wenn wir eine Folge hochladen.
Ja, genau. Normalerweise lohnt es sich auch sehr, die Bilder sich immer anzuschauen. Ich muss sagen, dieses Mal, ich habe Bilder gefunden. Ich habe mich aber aktiv dagegen entschieden, weil dieser Fall halt auch noch nicht so populär ist und ich jetzt nicht obwohl Profile öffentlich waren, die jetzt aus dem Internet rausziehen wollte. So, ja. In der heutigen Folge geht es auch um Suizid. Also, falls ihr euch damit nicht wohlfühlt, skippt die Folge lieber oder hört sie nicht alleine an. Hilfestellen packen wir euch wie immer in die Shownotes. So, jetzt würde ich sagen, genug der Vorworte. Nico, oder bist du bereit?
Ich bin immer bereit, ja.
Hammer. Niklas, oder wie ihn seine Freunde nennen, Nick, ist 24 Jahre alt. Vor knapp zwei Wochen hat er noch seinen Geburtstag gefeiert. Er hat viele gute Freunde, mit einigen ist er seit den Kindertagen befreundet. Sie beschreiben ihn als hilfsbereit, gut, ehrlich und aufrichtig. Aber Nicks Leben war nicht immer einfach. Mit gerade einmal 17 Jahren verliert er seine ältere Schwester. Seine Schwester Joanne ist mit ihrem Freund, dessen Cousin und wiederum seiner Freundin im Mai 2013 in einen richtigen Abenteuerurlaub gestartet. Es geht auf die Philippinen. Sie wollen in diesem Urlaubsparadies aber nicht nur am Meer oder am Pool liegen, sondern auch richtig was erleben. Deshalb buchen sie eine große Tour. Sie wollen auf den Gipfel des Mayon-Vulkans steigen. Mayon heißt übersetzt der Schöne und er gilt auch tatsächlich als der schönste Vulkan der Welt.
Toll.
Mit dem Truck geht's an den Fuß des Berges, mitten im Dschungel. Je höher die vier mit ihrem Führer steigen, desto mehr verwandelt sich der zugewachsene Dschungel in eine karge Vulkanlandschaft mit schwarzem Lavagestein. Am Abend erreichen sie nach einem anstrengenden Aufstieg das Camp. Doch der schwierigste Teil, der Aufstieg am nächsten Morgen zum Gipfel, liegt noch vor ihnen. Der Mayon ist ein aktiver Vulkan und weil er ein beliebtes Touristenziel ist, wird er ständig mit Sensoren überwacht. Doch dieses Mal kommt der Alarm völlig überraschend. Am Morgen erschüttert ganze 2 Minuten lang eine Explosion den Berg. Es ist kein klassischer Vulkanausbruch, ja, keine Lava, die ausgespuckt wird, die Region muss nicht evakuiert werden, sondern es war eine sogenannte phreatische Explosion. Die entsteht, wenn Wasser in den Berg eindringt und dann im Inneren auf Magma trifft. Dadurch verdampft das Wasser schlagartig. Über dem Mayon schießt eine 500 Meter hohe Dampfwolke in die Höhe. Durch den Dampf entsteht jetzt im Berg ein riesiger Druck. Große Gesteinsbrocken werden regelrecht weggesprengt. Joanne, ihre Freunde und der Bergführer sind gerade auf dem Rückweg. Sie sind 500 Meter unterhalb der Spitze, als der Berg erschüttert wird. Ihr Bergführer überlebt und erzählt später, dass Gesteinsbrocken so groß wie Autos durch die Luft geschleudert wurden. Alle versuchen panisch, sich irgendwie zu schützen, irgendwo unterschlüpfen zu können, aber ohne Erfolg. Die 4 Freunde werden entweder von den Felsbrocken erschlagen oder ersticken an der Rauchwolke. 4 Tage später holen Soldaten die toten Körper von Joanne und ihren Freunden vom Vulkan und bringen sie an den Flughafen, damit sie in Deutschland an ihre Familien übergeben werden können. Es war der erste gemeinsame Urlaub von Joanne und ihrem Freund. Eine echte Traumreise ist aber in einem Horrorszenario geendet. Nick hat früh seine große Schwester verloren, Nicks Eltern ihre Tochter. Ja, tut mir leid, falls ich mich in dieser Geschichte irgendwie ein bisschen verloren habe. Anfangs wollte ich die eigentlich super kurz halten. Aber allein ihr Schicksal ist schon so tragisch und es macht so deutlich, was die Familie in dieser Zeit durchleben musste. Deshalb wollte ich Joannes Geschichte auch etwas länger erzählen und ihr auch mehr Platz geben. So.
Ja, man konnte sich ja super gut reinfühlen dann auch in ihr Schicksal, meine ich.
Ja, ich finde es halt so wild und so tragisch, wenn du irgendwie denkst, deine Tochter, deine Schwester macht die Reise ihres Lebens, sie freut sich da riesig drauf. Und dann endet das so tragisch und damit rechnet ja auch eigentlich niemand. Und dadurch, dass die Sicherheitsstandards an diesem Berg ja auch eigentlich so hoch sind, ja, alles wird wirklich minütlich von diesen Sensoren überwacht und dass dann sowas passiert.
Ja, du weißt vor allem, also klar, so ein Vulkan ist nie ungefährlich, denke ich, aber trotzdem, das ist ja wie wenn auch Autofahren ist ja nie ungefährlich und trotzdem kann ja immer was passieren, deswegen,
ja. Und es ist, wie gesagt, wirklich ein super beliebtes Touristenziel. Mhm. Und da geht man dann ja nicht davon aus.
Ja, dass da Autos durch die Luft fliegen.
Ich mach das jetzt und sterbe dabei, so.
Ja.
Aber zurück, denn eigentlich geht es ja heute um Nick. Seit dem Todestag seiner Schwester sind 6 Jahre vergangen. Und in der Zwischenzeit ist Nick auf Abwege geraten. Nicks Leben ist gefährlich, denn er verdient sein Geld mit dem Handel von Drogen. Und dabei kommt einiges zusammen. Hohe Bargeldbeträge im 6-stelligen Bereich. Aber Nick will das alles nicht mehr. Er will mit dem Dealen aufhören. Er will sich ein anständiges Leben aufbauen, deshalb hat er vor wenigen Tagen seinen Realschulabschluss nachgeholt. Er will sein Leben komplett umkrempeln, wieder in die richtigen Bahnen lenken und künftig als Handwerker arbeiten.
löblich, aber wenn ich mehrere hunderttausend Euro hätte, ist das auch leicht, dann zu sagen. Ne?
Ja, so leicht ist es tatsächlich gar nicht, denn Nick steckt sehr tief im Drogenmilieu und muss sich da erstmal rauskämpfen.
Klar, okay.
Ja. Hinzu kommt, in letzter Zeit hat er Angst. Er fühlt sich von einer Rockerbande bedroht. Er will sich irgendwie schützen. Aber wie? Er kann ja schlecht die Polizei rufen. Was soll er den Beamten sagen? Ich bin ein Drogendealer und werde von einer Rockerbande bedroht. Nein, er muss sich irgendwie selbst schützen. Also will er sich eine Schusswaffe besorgen. So, Nico, hast du schon eine Idee, in welche Richtung dieser Fall vielleicht geht?
Ja, klingt jetzt erstmal hier plus minus nach Bandenkriminalität. Man versucht auszusteigen, dann lassen die, sag ich mal, großen Fische dich nicht aussteigen, weil du weißt zu viel. Mhm. Familie wird bedroht, sowas.
Ich habe ja gesagt, der Fall hat viele Wendungen. Mhm. Deshalb schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, Nick hat auf jeden Fall einen Freund, von dem er weiß, dass er ihm eine Waffe besorgen kann. Doch was er nicht weiß, ist, dass sein vermeintlicher Freund einen ganz anderen Plan hat und ihm eigentlich gar nicht helfen will. Aber zuerst scheint alles ganz normal. Wie so oft geht Nick bei seinem Freund vorbei. Der öffnet auf seinem Computer Google Maps, zeigt ihm, wo er am Abend hinkommen soll. Da wird dann jemand auf ihn warten, um ihm eine 9mm Cesca zu verkaufen. Treffpunkt soll am Rande des Industriegebiets Haidt sein. Nick ist froh, dass sein Freund ihm mal wieder aus der Patsche hilft. Er verlässt sich seit langer Zeit auf ihn. Der Freund ist älter als er, er hat einen festen und gut bezahlten Job. Nicks Mutter hofft, dass es ihr Sohn schafft, durch diese Freundschaft der beiden sich aus dem Drogenmilieu zu kämpfen. Deshalb hat Nick auch keine Zweifel und ist nicht besorgt, als er sich in der Nacht auf den 18. Juli 2019 ins Auto setzt, um zum Industriegebiet zu fahren. Er will pünktlich da sein. Um Punkt 23.30 Uhr, wie verabredet, parkt er sein Auto an einem abgemähten Feld. Er steigt aus und sieht schon eine Person, die wohl auf ihn wartet. Also läuft er auf den Mann zu. Er kennt den Mann nicht, aber er hat einen Jutebeutel dabei, da wird wohl die Waffe samt Munition drin sein. Doch auf einmal greift der Mann in den Beutel und richtet die Waffe, die noch im Beutel steckt, auf Nick. Warum? Was ist da los? Irgendwas läuft hier schief. Dann drückt der Mann dreimal ab. Zwei Schüsse treffen Nicks Kopf. Die dritte schlägt im Boden ein. Nick sackt in sich zusammen. Der Mann dreht sich um, rennt zu seinem Fahrrad und fährt davon. Es wird wieder ruhig im Gewerbegebiet Haidt. Was sagst du dazu bislang?
Bei so einem Waffendeal musst du eigentlich immer davon ausgehen, dass dein Gegenüber auch eine Waffe hat. Oder also zumindest eine, weil die muss er dir übergeben.
Ja.
Jetzt ist natürlich die Frage, wieso macht er das? Wenn dieser Freund, der ihm das geraten hat, wenn der vielleicht ihn verraten hat bei den Rockern, bei den nächstgrößeren Drogendealer, keine Ahnung. Vielleicht hat sich Nick dem Freund anvertraut, hat gesagt, ich möchte mir ein Leben aufbauen außerhalb der Drogen. Dann ist der Freund zu dem nächstgrößeren, hat gemeint, undichte Stelle, lose Stelle, der könnte was ausplaudern, aber er will sich jetzt eine Waffe besorgen. Ja, was soll man machen? Und dann kam der und hat gemeint, okay, dann hier nehmen wir den Auftragskiller, der quasi als Übergabetyp fungieren soll, aber dann, wenn er noch wehrlos ist, das quasi beenden.
Also bei einem Punkt lagst du richtig, bei allen anderen falsch.
Immerhin, ich habe jetzt auch einfach mal gerade so gerade ausgesprochen.
Ja. Was genau passiert ist und wer dafür verantwortlich ist, darauf gehen wir später ein. Aber jetzt bleiben wir erst einmal in der Nacht auf den 18. Juli.
Welcher Punkt war richtig oder willst du das noch nicht sagen?
Okay, was sagst du denn? Welcher Punkt war richtig?
Also, dass der Freund ihn verraten hat, glaube ich, ist so das Naheliegendste. Du hast ja auch schon gesagt, der will ihm eigentlich gar nicht helfen.
Also, ja gut, dazu kommt auch, dass der vermeintliche Freund ihn natürlich in gewisser Form verraten hat. Aber jetzt nicht so, wie du es beschrieben hast, aber es handelt sich tatsächlich um einen Auftragsmord.
Na gut.
Also, wir sind wieder in der Nacht auf den 18. Juli. Alles ist still. Irgendwann kommt ein Passant am Tatort vorbei und sieht Nicks toten Körper auf dem Weg liegen. Er greift sofort nach dem Handy und wählt den Notruf. Wenige Minuten später wird die dunkle Nacht durch Blaulicht erhellt und die Stille wird durch die Sirenen von anrückenden Polizei- und Notarztwagen durchbrochen. Die Notärzte rennen zu dem leblosen jungen Mann, doch die Hilfe kommt zu spät. Sie können nur noch den Tod von Nick feststellen. Jetzt übernimmt die Polizei. Sofort nach dem Eintreffen ist klar, das kann kein Unfall gewesen sein. Die Ermittler gehen schnell von einem Tötungsdelikt aus.
Naja, mit zwei Schusswunden im Kopf und einem im Boden.
Genau.
Schwierig, von was anderem auszugehen.
Ja. Die Einsatzkräfte sperren das Gebiet weiträumig ab. In den frühen Morgenstunden suchen Polizisten das Getreidefeld am Rande des Industriegebiets ab. Außerdem sind auch Spürhunde, Drohnen und ein Hubschrauber im Einsatz. Noch am selben Tag wird die Sonderkommission Hyde gegründet. 42 Ermittlerinnen und Ermittler arbeiten jetzt rund um die Uhr an Nicks Fall. Am Tatort legen Freunde und Angehörige von Nick sowie andere betroffene Freiburger Blumen ab, stellen Kerzen und eine kleine Engelsfigur auf. Der kleine Engel hat seine Hände wie bei einem Gebet zusammengelegt und kniet jetzt am Rande des Tatorts. Ein wichtiges Ziel der Ermittler ist es, die Tatwaffe zu finden. Die Suche in dem Getreidefeld blieb ohne Erfolg, also veranlasst die Soko, die umliegenden Seen abzusuchen. Polizeitaucher machen sich an die Arbeit und durchkämmen die Gewässer. Und tatsächlich, sie finden in unterschiedlichen Seen Waffenteile und Munition sowie ein Waffenmagazin. Während die Taucher im Einsatz waren, waren die anderen Ermittler auch nicht tatenlos. Sie haben sich im Drogenmilieu umgehört, denn sie haben auch relativ schnell herausgefunden, dass Nick noch mit Drogen gedealt hat. Und dabei haben sie sehr interessante Infos herausgefunden. Die Hinweise verdichten sich und eine Person gerät in den Fokus der Ermittlungen, von der man eigentlich nicht denken würde, dass sie in sowas verstrickt sein könnte. Einfach mal geraten, Nico. Was glaubst du, welchen Beruf hat der derzeitige Hauptverdächtige in dem Fall?
Polizist.
Sehr nah dran. Der Hauptverdächtige ist der Ende 30-jährige Guntram. Er ist Rechtsanwalt und Nick war sein Mandant. Und über die Zeit hatte sich vermeintlich auch zumindest aus der Sicht von Nick eine Art Freundschaft entwickelt. Was sagst du dazu? Der Hauptverdächtige ist ein Anwalt.
Es ist, glaube ich, insofern praktisch, jetzt ohne irgendwie Anwälte hier bashen zu wollen, aber es ist, glaube ich, wenn du Anwalt bist, könntest du in so einem Milieu ganz gut wegkommen, weil du erstens ein Druckmittel gegen die anderen hast, wenn du die vielleicht irgendwann mal vertrittst, so, dann kannst du sagen, so, jo, also ich vertrete euch, dafür könnt ihr mir nichts, sonst, keine Ahnung, plaudere ich alles aus oder sowas. Und du weißt ja auch selber so ein bisschen, wie dann die Justiz arbeitet und kannst dann in den Grauzonen arbeiten.
Ich glaube, du weißt halt vor allem auch, wie Ermittlungen so ablaufen.
Ja, genau.
Und wie du deine Spuren verwischen kannst, worauf du achten musst und so. Ich glaube, da hast du schon mehr Insights, vor allem als Strafverteidiger.
Also es klingt erstmal abwegig, aber an sich könnte es zumindest Sinn machen.
Wenige Tage nach dem Leichenfund haben die Ermittler herausgefunden, dass Guntram wohl hohe Bargeldbeträge für Nick in seiner Kanzlei verwahrt. Also besorgen sich die Ermittler einen Durchsuchungsbeschluss und am 6. August stehen die Ermittler vor der Kanzlei und der Wohnung von Guntram. Mit dabei ein Bargeldspürhund. Und tatsächlich, die Polizisten finden in einer dicken Holzschreibtischplatte dicke Geldscheinbündel. Die Ermittler gehen davon aus, dass es Geld aus Nicks Drogengeschäften sein muss. Über 160.000 Euro.
Ja.
Diese Szene finde ich auch irgendwie so ein bisschen aus einem Film. Mhm. So, die Durchsuchung läuft und dann in so einem Geheimversteck irgendwie in der Schreibtischplatte ist dann sowas eingelassen und da sind dann fette Geldscheinbündel.
Ja, das stimmt. Ja. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch keine große Aufgabe für so einen Bargeldhund. Also das hätte man vielleicht auch wissen können als Rechtsanwalt. Weiß ich nicht. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, was ich mit so viel illegalem Bargeld quasi machen würde, um das zu verstecken. Aber so Hunde sind ja dann eh der Endgegner, deswegen keine Ahnung.
Ja.
Ist aber auf jeden Fall eine wilde Vorstellung.
Guntram wird festgenommen. Ein Tag später kommt er in Untersuchungshaft. Aber Guntram ist nicht der Einzige, der verhaftet wird. Nur 10 Tage später wird auch ein Haftbefehl gegen Andreas erlassen. Jetzt müssen wir in der Zeit erstmal ein bisschen zurückspringen. Guntram ist ein bekannter Strafverteidiger in der Region und hat einen guten Ruf. Er hat viele Mandanten aus dem Drogenmilieu. Deshalb lernt er auch Nick kennen. Zuerst ist auch alles rein professionell, aber über die Zeit entwickelt sich eine recht enge Verbindung. Nick vertraut sich Guntram an, erzählt ihm auch viele persönliche Geschichten und Nick hat mit ihm ganz offen über seine Drogengeschäfte gesprochen und dann hat Nick seinem Anwalt irgendwann auch sein Geld anvertraut. Was by the way rechtlich sehr problematisch ist, weil sich ein Verteidiger strafbar macht, wenn er Geld annimmt oder verwahrt, von dem er weiß, dass es aus Straftaten kommt. Also es wird logisch auch nicht vom Anwaltsgeheimnis geschützt, ne? Da macht man sich dann der Geldwäsche schuldig. Guntram ist wohl oft allein. Er verbringt zum Beispiel auch den Heiligabend in Kneipen. Und in eine Gaststätte geht er besonders regelmäßig. Sie liegt direkt gegenüber von seiner Kanzlei. Er ist der Stammkunde. Ende 2018 lernen sich dort Guntram und Andreas kennen, der arbeitet da als Koch. Und Andreas schaut zu Guntram wahnsinnig auf, so sagt er es auf jeden Fall selbst. Guntram ist ein paar Jahre älter als er und er scheint auch beruflich erfolgreich zu sein. Andreas' Lebenslauf sieht dagegen ganz anders aus. Nach dem Hauptschulabschluss macht er eine Lehre als Koch. Er war bei der Bundeswehr, danach arbeitete er als Fernfahrer, später als Koch. Nebenbei hat er mal einen Swingerclub betrieben, so sagt er es. Aber wegen diesem Swingerclub, in Anführungsstrichen, ist er jetzt wegen Zuhälterei vorbestraft und auf Bewährung draußen.
Tja, Swingerclub.
Swingerclub, in Anführungsstrichen, genau. Eines Abends erzählt Andreas Guntram von seinen Sorgen. Er hat einen riesigen Schuldenberg angesammelt. 40.000 Euro ist er im Minus. Und Guntram zeigt sich Andreas gegenüber dann tatsächlich super großzügig und leiht ihm 3.000 Euro. Ganz zufällig, kurz danach, soll Guntram dann erzählt haben, dass er in seiner Kanzlei 100.000 Euro gelagert habe. Man müsse nur, Zitat, den aus dem Weg räumen, dann machen wir Hälfte, Hälfte.
Was ein Freund.
Wird das Bild langsam klarer?
Nachdem du gesagt hast, es gibt viele Wendungen, bin ich vorsichtig, was das Bild in meinem Kopf angeht. Aber klar, das geht in eine gewisse Richtung, ja.
Ja, die Ermittlungen haben ergeben, dass die beiden, aber vor allem Guntram, über Monate einen Mordkomplott geschmiedet haben. Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelt eben, wie ich vorher schon gespoilert habe, wegen Auftragsmord. Der Oberstaatsanwalt Matthias Rall ist überzeugt, dass Guntram Andreas den Auftrag gegeben hat, Nick zu töten, um an dessen Geld aus den Drogengeschäften zu kommen. Und Guntram hatte Andreas ja erzählt, dass er 100.000 Euro von Nick verwahrt hatte. Tatsächlich waren es ja aber über 160.000. Heißt, er wollte demnach nochmal einen ordentlichen Batzen zusätzlich nur in die eigene Tasche stecken, also nichts mit Hälfte, Hälfte.
Ja, der klingt eh nicht so, als ob er so ein loyaler Typ wäre.
Nee. Vor allem so das Vertrauen, ne, ja, auch auszunutzen, ne, halt, die haben natürlich auch dieses Anwalt-Mandanten-Verhältnis, aber ja auch irgendwie eine enge Beziehung aufgebaut.
So oder so, also in beiden Fällen sollte das eigentlich nicht der Fall sein, dass das dann so endet.
Ja.
Ich will nur kurz was in eigener Sache sagen. Und zwar haben uns schon jetzt sehr viele Leute von euch bewertet. Vielen Dank dafür. Es würde uns unglaublich helfen, wenn ihr es noch nicht getan habt, das auch einfach schnell zu machen. Zum Beispiel einfach schnell bei Spotify auf die Sterne klicken oder so. Das
oder bei Apple Podcasts.
Oder bei Apple Podcasts. Oder egal, wo ihr den Podcast hört. Das dauert was, 1-2 Sekunden und zeigt uns einfach, dass ihr die Arbeit wertschätzt. Deswegen klickt gerne auf die Sterne, klickt gerne auf die 5 Sterne. Das würde uns noch mehr freuen. Vielen Dank.
So, beide, also Guntram und Andreas, sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen wegen Auftragsmord laufen. Nach der Festnahme entlastet Andreas den Anwalt erst noch, aber dann im September rückt Andreas dann doch mit der Sprache raus und belastet Guntram. Ein paar Wochen später, Mitte November, es ist ein Montag, der Tag wird später noch wichtig sein, ruft eine panische Frau bei der Polizei an. Sie sei überfallen und verletzt worden. Es ist die Freundin von Andreas.
Okay, also Andreas Freundin wurde überfallen dann. Vielleicht, also das Offensichtliche wäre ja, dass Guntram sich rächen möchte. Oder, ne, deswegen, also der gerade als Rechtsanwalt hast du ja, glaube ich, gewisse Beziehungen auch innerhalb des Gefängnisses unter der U-Haft, dass du da dann zumindest so einen Angriff, Überfall nach außen schon irgendwie gut koordinieren könntest vielleicht. Die Frage ist, ob du jetzt das Naheliegende nimmst oder ob ich mir wieder was zusammenspinnen muss. Ich sage jetzt mal, das ist das Naheliegende. Also, dass halt der Guntram aus dem Gefängnis heraus sich rächen wollte.
Ja, rächen ist wahrscheinlich das falsche Wort. Wir kommen gleich drauf, sofort eigentlich, ja. Guntram hat aus der U-Haft immer wieder versucht, Kontakt zu Andreas aufzubauen. Er wollte ihn überzeugen, die komplette Schuld auf sich zu nehmen. Er fleht regelrecht, dass Andreas ihn schützen solle. Er soll sagen, dass sie das nicht gemeinsam geplant hätten.
Ah, also ist er die Freundin angegangen, um ihn dazu zu bringen, quasi genau, dann die Schuld auf sich zu nehmen. Das ist mehr so eine Überredungstaktik als Rache gewesen.
Ja, der wollte praktisch Andreas einschüchtern, wenn er die Familie dann bedroht. Genau. Eben, als das nicht funktioniert hat, hat Guntram wohl versucht, die Familie eben von Andreas einzuschüchtern. Ihm ist es irgendwie gelungen, eine Nachricht aus dem Offenburger Gefängnis zu schmuggeln und jemanden dazu zu bringen, die Freundin von Andreas zu attackieren, damit der ihn wiederum nicht mehr belastet. Dass Guntram es geschafft hat, eine Nachricht nach draußen zu schmuggeln, ist jetzt aber auch kein besonderer Einzelfall. Ist ja irgendwie so Allgemeinwissen, dass in jeder JVA zig geschmuggelte Handys sind. Da werden natürlich regelmäßig Durchsuchungen gemacht, aber komplett sind Handys aus Gefängnissen nicht rauszukriegen. 2024 ist zum Beispiel in Gefängnissen in Niedersachsen bei Kontrollen bei rund jedem 10. Häftling ein Handy gefunden worden.
Das ist auch nur die man findet eben. Also ich glaube, die Dunkelziffer ist ja nochmal deutlich höher.
Genau, die Dunkelziffer ist vor allem in dem Fall natürlich wahrscheinlich sehr viel höher, ja.
Ja, vor allem wie viele Insassen hat man dann so pro Gefängnis? Jetzt mal 300 sagen.
Also außer diese ganz kleinen Gefängnisse, wo nur ein paar Dutzend drin sind, ist ja schon so in der Regel mehrere hundert Insassen, ja.
Ja, das heißt, da sind jetzt halt 30 Handys einfach so, die da irgendwo rumschwirren. Mhm. Krass. Also wenn man jetzt von 300 ausgeht natürlich.
Ja. Mindestens.
Ja, ja, genau. Also ja. 30 gefundene Handys.
Ja, genau. Das ist halt, im Gefängnis wird ja genauso Handel betrieben eigentlich, so wie in der Öffentlichkeit, ne? Und alles, was irgendwie rar ist, das sind natürlich vor allem Handys, Drogen, Alkohol.
Ja, klar.
Obwohl Alkohol auch eine Droge ist. Nevermind. Aber du weißt, wie ich meine. Und da werden dann halt auch Wege und Möglichkeiten gefunden, wie man das ins Gefängnis bekommt.
Klar.
Und wie man davon dann auch profitiert.
Ja.
Aber ja, zurück. Der Frau geht es soweit gut. Sie ist zwar verletzt worden, zum Glück aber nicht schwer. Trotzdem wird sie eine Zeit lang unter Polizeischutz gestellt. Davor war klar, dass Andreas ein umfassendes Geständnis ablegen will. Und die Polizisten haben wiederum davor mitbekommen, dass Guntram das wohl verhindern wolle. Also organisieren sich die Ermittler einen richterlichen Beschluss. Am Freitag, 3 Tage vor dem Überfall auf Andreas Freundin, durchsuchen Beamte die Zelle von Guntram. Was sie gefunden haben, konnte ich leider nicht genau rausfinden. Aber am Montag, also am Tag des Überfalls, wird Guntram tot in seiner Zelle gefunden. Er war allein in seiner Zelle und hatte Abschiedsbriefe hinterlassen. Am Abend wird dann die Freundin von Andreas eben attackiert. Wahrscheinlich hatte der Anwalt vor seinem Suizid schon alles geplant. Dann ist aber alles aufgeflogen. Guntram sah vermutlich irgendwie seine Karriere zerstört. Alle Tricks, die er angewandt hatte, um dann auch irgendwie rauszukommen aus der ganzen Sache, sind entweder aufgeflogen oder hatten keine Wirkung. Am 2. März 2020 startet der Prozess wegen Mordes, also nur noch gegen einen der Männer, gegen Andreas. Als Andreas von zwei Justizmitarbeitern in den Saal 4 des Freiburger Landgerichts geführt wird, zieht er die Kapuze seines grauen Pullovers tief ins Gesicht, um sich vor den Kameras der Journalisten und der Blicke der Zuschauer zu schützen. Seine Hände sind in Handschellen, er trägt eine dunkelblaue Jeans. Im Zuschauerbereich sitzen unter anderem Freunde von Nick. Seine Eltern haben die Nebenklage übernommen. Am ersten Prozesstag sagt Andreas direkt aus. Er spricht leise, die vorsitzende Richterin muss ihn immer wieder auffordern, lauter zu sprechen. Der 33-Jährige kauert regelrecht auf der Anklagebank. Er sagt, ich hatte nie den Plan, einen Menschen zu töten. Das kam alles von Guntram, alles.
Vielleicht hat er das nicht vorgeschlagen, aber ich meine, wenn du dich mit jemandem verabredest, das Geld so einsacken zu wollen und über Monate hinweg einen Mordkomplott schmiedest, ist es ja auch schon irgendwie ein bisschen dein Plan, oder nicht?
Ja, würde ich auch sagen.
Also ich meine, es ist einfach, alles auf den Toten zu schieben. Und der Andreas klingt ja jetzt auch ein bisschen wie die zweite Geige, so von dem, was du so erzählst. Aber so ganz sagen, ich hatte es nie vor, kann man da jetzt ja nicht.
Du argumentierst fast wie der Staatsanwalt tatsächlich.
Ja, Mensch.
Kommt später natürlich. Er stockt immer wieder und macht lange Pausen. Er schaut teils hilfesuchend zu seinem Anwalt, doch der sitzt meist schweigend neben seinen Mandanten. Währenddessen verstrickt sich Andreas in Widersprüche. Er erzählt dem Gericht, dass er nicht vorgehabt habe, Niklas zu töten. Er wollte ihm nur die Schusswaffe für 1.500 Euro verkaufen. In einer polizeilichen Vernehmung hatte er zuvor allerdings noch angegeben, dass er mit einer Tötungsabsicht zum Treffpunkt gefahren sei.
Also er soll dann quasi da den Abzug auch gedrückt haben.
Genau, Andreas ist dahin gefahren, ja.
Ja, aber dann, was soll denn sonst der Plan gewesen sein, wenn nicht ihn zu töten? Also du kannst mir nicht erzählen, dass dann er wirklich gedacht hat, ja, ich fahre jetzt dahin, um ihm die Waffe zu geben, um den danach zu töten. Das macht ja vorne und hinten keinen Sinn.
Wir hören jetzt mal seine Argumentation an. Und zwar sagt er jetzt, dass er in Notwehr gehandelt haben will. Er hatte demnach Angst, dass Niklas ihn angreifen würde. Er habe 3 Schüsse abgegeben in den Boden und in die Luft. Er sagt, Zitat, er ist irgendwann auf mich los. Ich wollte einfach in die Luft schießen. Ich hatte Panik, totale Panik.
Und deswegen zweimal in den Kopf getroffen.
Du greifst dem Oberstaatsanwalt die Worte vor.
Ja, ich meine, also, sorry.
Ja, genau, nee, genau diese Argumentation macht natürlich auch der Oberstaatsanwalt, weil natürlich, wenn du in die Luft schießt, auch wenn du kein geübter Schütze bist,
dann schießt du nach oben.
Ja.
Also, sorry. Zumal auch Gutachten ja belegen können, ob denn das Opfer, also der Niklas, ihn angegriffen hat oder ob der einfach quasi in Ruhe dann zu ihm hingelaufen ist und plötzlich dann die Waffe im Gesicht hatte.
Die Verhandlung geht über 5 Prozesstage. Die Urteilsverkündung wird einen Tag vorgezogen. Wir erinnern uns, Anfang 2020, Corona. Deshalb dürfen auch nur noch 50 Menschen insgesamt in den Verhandlungssaal samt der Prozessbeteiligten. Nur jeder zweite Stuhl soll besetzt sein. Deshalb wollten die halt auch ein bisschen Gas geben bei der Verhandlung sozusagen. Das Plädoyer des Verteidigers, Volker Lindner, dauert knapp 20 Minuten. Lindner sieht Zweifel, dass mit notwendiger Sicherheit gesagt werden kann, dass es tatsächlich um Mord gehe. Aus seiner Sicht liegt auch nicht das Mordmerkmal der Heimtücke vor. Niklas wollte demnach eine Waffe kaufen, deshalb habe er gewusst, dass sein Mandant eine Waffe dabei gehabt habe.
Er war aber trotzdem unbewaffnet, sonst hätte er keine Waffe kaufen sollen.
Stimmt, er war unbewaffnet. Ich fand das nur ganz witzig, weil du am Anfang auch gesagt hattest, ja, man muss ja davon ausgehen, wenn man zu einem Waffendeal geht, dass der andere eine Waffe dabei hat.
Ja, logisch.
Ja, diese Argumentation hat er jetzt halt auch. Aber klar, Nick war ja unbewaffnet.
Ja, und damit wollte ich jetzt auch nicht sagen, dass hier irgendwie selber schuld oder sowas, auf gar keinen
Fall.
Nee,
natürlich
sondern
nicht. Sondern
das war ja, aber klar ist es logisch, dass du dich da in gefährliches Terrain begibst.
Ja.
Aber es ist trotzdem, finde ich, wenn die Waffe in einem Beutel ist und du diesen Beutel sehen kannst, wenn du ihn dann die Waffe dann plötzlich rausziehst und dann dem Gegenüber ins Gesicht schießt, der unbewaffnet ist, ist das für mich auch heimtückisch.
Er hat die Waffe nie aus dem Beutel gezogen.
Ja.
Warum wird später noch wichtig?
Ja, okay, aber dann ist ja umso besser.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also ich bin jetzt ja auch kein Rechtsexperte, nicht mal ansatzweise, aber es klingt für mich ziemlich heimtückisch.
Genau, wir sind noch weiter beim Plädoyer des Verteidigers. Er argumentiert weiter, außerdem habe Andreas Guntram zwar zuerst zugesagt, Niklas zu töten, das habe er dann aber nicht mehr gewollt. Volker Lindner kommt in seinem Plädoyer zu dem Schluss, dass zwar ein Tötungsdelikt vorliege, dass sein Mandant aber nicht wegen Mordes verurteilt werden sollte.
Mhm.
Er sagt jetzt in seinem Plädoyer auch nicht genau, welches Tötungsdelikt dann anstelle von Mord vorliegt, aber er sagt einfach nur, ja, Mord war's nicht.
Als Rechtsleihe schwierig zu verstehen, warum ein Delikt mit zwei Kopfschüssen keinen Mord darstellen soll, wenn jemand anderes unbewaffnet ist und ohne Absicht auf Gewalt zu diesem Treffen erschienen ist.
Ja gut, aber in einer Notwehrsituation könnte man sich ja tatsächlich auch mit Waffengewalt schützen.
Ja, aber deswegen sage ich ja unbewaffnet ohne, und ja, ohne Gewaltbereitschaft.
Ja. Dann ist Oberstaatsanwalt Matthias Rall an der Reihe. Er fordert eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Demnach habe der Angeklagte aus Habgier heimtückisch gemordet.
Ja, verstehe ich. Hätte ich auch so gesagt.
Rall und du, ihr seid einfach auf einer Ebene.
Ja, das ist ja, also wenn man das jetzt so zusammengefasst hört, das ist natürlich im Gerichtssaal, das sind ja Profis, die super argumentieren können und sich das dann auch so zurechtlegen, dass du dir denkst, hold up, der hat da auch einen Punkt.
Ja.
Aber wenn du das jetzt so zusammengefasst von dir hörst, ist es natürlich logisch, dass man da dann auch so denkt, wie eben Habgier und Heimtücke zum Beispiel.
Ja. Rall hält Andreas zugute, dass er sich im Ermittlungsverfahren eingelassen habe, weshalb die Tat so detailreich aufgeklärt werden konnte. Allerdings glaubt er ihm nicht, dass er aus Notwehr gehandelt habe. Er glaube zwar, dass Guntram den Mord geplant habe, doch der Angeklagte war derjenige, der am Tatort gehandelt und die Waffe geführt hat.
Mhm. Ja.
Nico nickt zustimmend.
Ja,
ja, das habe ich auch gerade gesagt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja.
Demnach habe Andreas Niklas schließlich mit Vernichtungswillen zweimal in den Kopf geschossen. Das passiere nicht einfach so. Für die Staatsanwaltschaft war es ein kalter, geplanter Mord.
Ja.
Und jetzt schauen wir uns doch noch genauer an, wie die Tat abgelaufen ist, so wie es die Ermittlungen ergeben haben. Am 17. Juli 2019 bestellt Guntram Nick und Andreas ungefähr eine halbe Stunde nacheinander in seine Kanzlei. Er zeigt beiden den Standort im Industriegebiet Haidt. Nick denkt, er kann sich da eine Waffe kaufen, um sich vor den Rockern zu schützen. Doch Andreas und Guntram wissen, dass Nick diese Nacht nicht mehr überleben wird. Aber eigentlich ist es für einen Strafverteidiger auch gar nicht so clever, am Tag der Tat zweimal den Standort des späteren Tatorts zu googeln. Das konnte die Polizei nämlich auch relativ schnell in seinem Suchverlauf rekonstruieren. So.
Genau das dachte ich mir. Die Polizei kann ja auch GPS-Daten ermitteln und kann ja auch genau sehen, okay, sowohl Nick als auch Andreas waren im ziemlich kurzen Abstand bei ihm in der Kanzlei. Mhm. Das kann man ja auch, wie gesagt, durch Handydaten nachvollziehen. Und da wurde dann beide Male dieser Standort rausgesucht.
Mhm.
Das ist jetzt nicht ganz so clever dafür, dass wir gesagt haben, dass ein Rechtsanwalt eigentlich doch ganz gut aus solchen Sachen rauskommen könnte, weil er die Ermittlungen kennt.
Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Indizien. Mhm.
Ja.
Guntram hat demnach die Waffe organisiert, eine Cesca 9mm samt 50 Schuss Munition. Er soll sie Andreas gegeben haben. Er beteuert auch noch, dass nichts passieren und die Polizei ihnen nie auf die Schliche kommen werde. Er soll gesagt haben, und wenn die Polizei kommt, sagst du, du hast in Notwehr gehandelt. So wie er es dann ja doch auch vor Gericht tatsächlich gemacht hat. Außerdem hat Guntram Andreas wohl noch sehr spezifische Anweisungen gegeben. Beispielsweise sollte Andreas sein Handy zu Hause lassen. Andreas sollte nur einen Jutebeutel mit der Waffe darin mitnehmen und dann auch aus dem Beutel herausschießen. Und Andreas sollte auf jeden Fall mit dem Fahrrad zum Tatort fahren. Nur mit diesen Vorsichtsmaßnahmen wollten die beiden ja ihre Spuren verwischen. Hast du eine Idee, warum Andreas mit dem Fahrrad fahren, kein Handy mitnehmen und durch den Beutel schießen sollte?
Durch den Beutel schießen habe ich Ah ja, doch. Okay, also fangen wir an. Fahrrad, um halt keine Reifenspuren, die auf das Auto schließen könnten, zuzulassen. Sondern weil ich denke mal, ein Fahrrad wird es halt öfter geben, auch mit dem Profil eben. Und Reifen kannst du ja dann doch irgendwie auf Marke, Gewicht des Autos und alles Mögliche zurückführen. Handy, gut, klar, ne, weil du ja, dein Handy lockt sich ja in die Funkmasten der Umgebung ein.
Darüber das heißt, dadurch, haben wir ja schon viel gesprochen heute, ne?
Dadurch
ja.
Kannst du dann den Standort ermitteln und ich denke mal, durch den Jutebeutel schießen, damit du die Patronenhülsen nicht fallen lässt und direkt verschwinden kannst und auch kein Ruß irgendwie überall irgendwo landet, sondern dass du halt möglichst wenig Überreste vom Schuss dann da lässt, was irgendwie auf die Waffe und die, also eben die Tatwaffe dann zurückzuführen ist.
Ja, voll gut. Mit dem Beutel, ja, genau. Der Beutel soll praktisch die Patronenhülsen auffangen, ne, wie du gerade gesagt hast, damit die Hülsen halt keiner spezifischen Waffe zugeordnet werden können. Handy war komplett richtig. Beim Auto gibt es noch andere Sachen. Fällt
das
dir noch was ein?
Zeugen das Kennzeichen nicht sehen.
Ja, genau.
Wenn es so laut wird, klar, guckt man hin, sehen Kennzeichen. Mhm. Und Marke und Zeugs und Fahrrad ist, glaube ich, schwieriger zu identifizieren. Fällt mir noch was ein? Ich glaube nicht.
Sache gibt's noch.
Okay, lass mich kurz. Vielleicht hat er das Auto irgendwo anders platziert, in der Kneipe, in der sie sich so oft getroffen haben, damit die Leute dachten, er sei bei der Arbeit, weil sie sein Auto gesehen haben, dass er ein Alibi hat.
Oh, das wäre auch schlau. Das weiß ich nicht, tatsächlich. Schade. Aber es ist relativ simpel. Und zwar, damit man nicht geblitzt wird oder in eine Verkehrskontrolle gerät, wenn man auf dem Weg zum Tatort ist wieder davon zurückfährt.
Ja, dann hätte ich gesagt, fährst halt einfach nicht zu schnell, wenn du zu einem Mord fährst. Aber okay, ja, macht auch Sinn. Ich glaube auch nicht, dass du da in einem Zustand bist, in dem du besonders klar auf die Verkehrsregeln achtest, in dem du einen freien Kopf hast, sondern...
Ja, ich glaube, da bist du schon auch voller Adrenalin und so. Mhm. Noch in der Nacht hat dann wohl Guntram die Klamotten von Andreas abgeholt, um sie in seinem Ofen zu verbrennen, ne, wegen schon Rückständen und so weiter. Außerdem habe er den Lauf der Waffe mitgenommen, um ihn in den Neckar zu werfen. Andreas hat währenddessen die Waffenteile an verschiedenen Stellen im See versenkt. Da hatte er sein Handy übrigens wieder dabei. Und so konnte die Polizei dann halt auch nachweisen, dass er an genau den Stellen war, an denen dann auch die Waffenteile gefunden wurden.
Ja, das ist schon dämlich. Also wie gesagt, du bist ja, wenn du gerade vor allem einen Menschen umgebracht hast oder gerade dabei bist, einen Menschen umzubringen, bist du ja auch nicht so bei klaren Gedanken, sondern dir schießt ja viel durch den Kopf und du denkst dann viele Details nicht. Du bist jetzt nicht so, es sei denn, du bist wirklich eiskalt, aber die allermeisten sind das ja nicht. Und deswegen, ja, da denkt man sich dann, glaube ich, immer so, okay, ja, voll dumm, aber in dem Fall ist es dann wahrscheinlich einfach, du denkst dir so, okay, jetzt ist das ist geschafft und jetzt kann ich mein Handy auch wieder mitnehmen, weil jetzt ist ja, vielleicht denkst du da auch gar nicht dran, sondern es ist einfach Routine, genau, und fertig. Aber klingt dumm.
Ja, aber so konnten die Ermittler immer nochmal mehr zeigen. Klar. Ja, okay, der war da und da. Am 18. März fällt das Urteil gegen Andreas. Er muss lebenslang ins Gefängnis. Er kann aber nach 15 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen, denn das Gericht hat nicht die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Die Strafkammer hat ihm vor allem zugute gehalten, dass er umfassend ausgesagt hat und so der Mord lückenlos aufgeklärt werden konnte. Die Kammer sieht die Mordmerkmale eben Heimtücke und Habgier als erwiesen an. Heißt, er hat die Arg- und Wehrlosigkeit seines Opfers ausgenutzt und er wollte die 50.000 Euro für die Erfüllung des Auftragsmords bekommen.
Ja.
Alles, was er sich von den 50.000 Euro schon gekauft hat und das Geld, das noch übrig geblieben ist, wird vom Staat eingezogen. Andreas hatte sich zum Beispiel nach der Tat ein neues Auto gekauft und er hat gegoogelt, wo er Urlaub machen könnte. Oder? Ja. So dreist. Wow.
Ja, der hatte, glaube ich, ja was, 40.000 Euro Schulden. Mit 10.000 kannst du immer noch einen guten Urlaub machen, also einen richtig guten Urlaub machen. Die Frage ist, ob du das dann direkt dann schon nachschauen musst oder und wenn, ob du dann nicht einfach blöd gesagt in irgendein Internetcafé gehst oder in irgendeine Bibliothek und da die Computer dann benutzt oder. Aber ja, sei es drum.
Ja, vor allem, ich weiß auch nicht, wie viel da noch oder ob er dann überhaupt seine Schulden hätte begleichen können, wenn er ja auch sich ein neues Auto gekauft hat.
Ja, dann kommt drauf an, was für ein Auto.
Ja, das konnte ich leider nicht rausfinden.
Weil selbst wenn das Auto, sag ich mal, für 8.000 Euro kriegst du ja auch schon gute Gebrauchtwagen, wenn du jetzt nicht so ein High-End-Zeugs nimmst. Und dann 2.000 Euro für einen Urlaub ist auch immer noch, kriegst du auch immer noch einen sehr, sehr guten Urlaub. Ja. Aber dann ist das Geld dann auch schon wieder weg.
Aber ich finde es einfach auch, dass du wirklich auch bereit bist, für 50.000 Euro ein Menschenleben zu nehmen, ist eigentlich auch schon...
Das ist schon sehr wenig.
Auch wenn du Geldsorgen hast und wenn du dich von einer Person so beeinflussen lassen hast oder keine Ahnung, wenn du zu der aufschaust oder so, das finde ich schon einfach, mir fällt gerade das richtige Wort nicht ein, aber irgendwie so tragisch auch.
Ja.
Also 50.000 Euro.
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, bei wem er diese 40.000 Euro Schulden hatte, weil wenn das auch irgendwo bei Rockern oder Kredithainen oder sonst irgendwas ist, die dann vielleicht seine Freundin oder Familie dann bedroht haben, hast du nochmal eine andere Dringlichkeit dahinter, als wenn es jetzt bei einer Bank ist oder sowas, wo du blöd gesagt dein Auto verlierst, die dir dann halt dein Zeug pfänden. Aber ja, er klang auch nie jetzt in der kompletten Erzählung wie ein sehr cleverer Kerl, sondern jemand, der halt einfach irgendwie sehr, sehr leicht beeinflussbar war, in die falsche Bahn geraten ist. So kam es jetzt für mich zumindest rüber.
Aber deshalb wundert es mich auch beim Anwalt auch noch so viel mehr, dass er für, dann waren es ja noch 110.000 Euro, der hat ja sein komplettes Leben auch so aufs Spiel gesetzt für 110.000 Euro. Also ganz davon abgesehen, dass er einen Auftragsmord geplant hat, sondern auch, wenn das auffliegt, ja, ist seine Karriere definitiv vorbei.
Ja.
Er muss lebenslang ins Gefängnis, aber wahrscheinlich kam er sich auch zu sicher vor, dass ihn niemand erwischt. Er hat ja auch zu Andreas gesagt, ja, wir werden nie, es wird nie auffliegen.
Jetzt reine Hypothese von mir, da ging es auch nicht ums Geld, weil als Anwalt mit einer eigenen Kanzlei stehst du finanziell ganz gut da.
Ja, er hatte ja auch einen guten Ruf auf jeden Fall.
Und mit vielen Klienten, die im Drogenmilieu sind, also anscheinend auch eine gute Auftragslage. Ich glaube nicht, dass es da ums Geld ging. Ich glaube, da ging es um Adrenalin und sowas, also mehr und einen Höhenflug, weiß ich nicht, ja.
Weiß man jetzt natürlich alles nicht mehr, weil die Ermittlungen gegen Guntram wurden ja auch nach seinem Suizid eingestellt. Klar. Deshalb habe ich natürlich auch immer in Konjunktiv geredet und mit soll und wohl und so weiter, weil gegen Tote halt nicht mehr ermittelt wird. Deshalb die genaue Motivation oder sein Motiv konnte dann ja auch nie geklärt werden. Man konnte ihn dann ja auch nicht mehr fragen.
Ja, klar, logisch. Ja. Kann sich nicht mehr verteidigen. Ja. Nee, aber deswegen klingt zumindest alles sehr, als ob das nicht um die 110.000 Euro gehen würde. Oder wenn, dass es dann, keine Ahnung, vielleicht sogar noch weitergeht und dass er auch mit dem Andreas dann irgendwas vorhatte, sobald der den Niklas umgebracht hat, dass der vielleicht den Andreas dann umbringt. Wer weiß, es ist
jetzt eine Spekulation. Ich wollte gerade sagen, alles wilde Spekulation jetzt von unserer Seite aus, kann man alles natürlich nicht sagen, aber ja, für so wenig Geld, auch für 160.000 Euro insgesamt.
Ja. Nee. Am schlimmsten ist das halt alles für die Familie, glaube ich, von Niklas.
Ja, natürlich.
Die zuerst schon die Tochter verloren haben.
Ja.
Dann der Sohn auf die schiefe Bahn geraten ist, was du ja als Eltern auch nicht so, auch wenn sie vielleicht nicht alles wussten, aber du kriegst es ja irgendwie so ein bisschen mit, machst dir Sorgen, machst dir über Jahre hinweg Sorgen um deinen trauernden Sohn, der ins Drogenmilieu abrutscht, der dann durch zwei Schüsse in den Kopf getötet wird.
Ja. Deshalb meine ich ja, das ist so tragisch, vor allem für die Familie natürlich und die Mutter. Ne, die hat auch über ihren Anwalt dann halt sagen lassen, dass Nick echt Pläne hatte, der wollte sich da rauskämpfen, ja. Und sie hat halt auch die große Hoffnung, dass durch diese Beziehung mit dem Strafverteidiger er auch wieder auf die richtige Bahn kommt. Weil natürlich erstmal, wenn du an Strafverteidiger denkst du ja an so einen gebildeter Mann.
Jemand, der dir auch helfen kann, da rauszukommen.
Ja, genau.
Weil ja auch das System theoretisch zumindest zur Resozialisierung irgendwas beitragen soll.
Im Optimalfall.
Im Optimalfall, deswegen, habe ich das so gesagt. Aber das ist klar, hast du da erstmal dann die Hoffnung, dass du einen anständigen Kerl da vor dir hast, der eine gute Beziehung zu seinem Sohn hat, der auf die schiefe Bahn geraten ist, dass er das irgendwie gerade rücken kann.
Ja.
Schade.
Nach der Urteilsverkündung wird es im Gerichtssaal unruhig. Der Vater von Niklas stürzt sich auf Andreas und schreit: Bastard, Bastard. Mehrere Justizbeamte reagieren blitzschnell, um den Übergriff zu verhindern. Auch die Richterin muss einschreiten und mehrere Polizeistreifen rücken an, um die Justizbeamten zu unterstützen. Denn neben dem Vater sorgen auch mehrere Freunde von Nick im und vor dem Gerichtssaal für eine bedrohliche Stimmung. Bei dem Tumult ist laut Polizei niemand verletzt worden und auch in den nächsten Tagen hat niemand Strafanzeige gestellt, soweit ich das nachvollziehen konnte.
Ja.
Ja, ich glaube, da war auch einfach alles dann am Limit so.
Natürlich. Also es ist zumindest ein Abschluss, aber ich glaube nicht, dass dir das irgendeine Art von Ruhe verschafft als Elternteil. Vor allem, wenn du den dann siehst und über, was waren es, 5 Prozesstage oder 4 Prozesstage?
5, ja.
5, da dem gegenüber sitzen musst, hören musst, wie er versucht hat, das als Notwehr zu bezeichnen, dass dir dann irgendwie die Sicherung durchbrennen, ist nicht richtig, aber es ist auch nicht, aus meiner persönlichen Einschätzung heraus, nicht verwerflich.
Ja, man kann es irgendwie nachvollziehen in gewisser Weise, ja.
Wie gesagt, es ist an sich nicht richtig, aber es ist für mich menschlich.
Ja. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Nebenklage oder der Verteidiger legen Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Damit ist es nach einer Woche rechtskräftig geworden. Und das sagt Oberstaatsanwalt Matthias Rall zu diesem Fall. Den Interviewausschnitt hat die Polizei bei Facebook veröffentlicht.
Also ich bin jetzt seit 5 Jahren circa mit der Bearbeitung von Kapitaldelikten beschäftigt. Aber auch außerhalb meiner bescheidenen Erfahrung ist das ein einzigartiger, außergewöhnlicher Fall gewesen, in dem ein bislang strafrechtlich nicht in Erscheinung getretener Rechtsanwalt in diesem Maße in kriminelle Machenschaften verstrickt ist.
Ja.
Hat es eigentlich nur noch mal zusammengefasst.
Ja,
ne?
Kann ich nachvollziehen, dass er da ein bisschen auch in so neues Terrain getreten ist, weil das klar stehen Staatsanwälte und Rechtsanwälte auf unterschiedlichen Seiten, aber es sind ja trotzdem noch Kollegen.
Ja, genau.
Deswegen, dass den das auch ein bisschen nicht mitgenommen hat, aber zumindest verwundert hat, kann ich auch verstehen.
Halt nochmal ein ganz neuer Fall, den es eben auch noch nicht so oft gab und gibt in Deutschland.
Ja, eben.
Ja, erstmal, was sagst du denn zum Urteil? Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Ja, hätte ich auch so gemacht.
Ja.
Also wir haben ja auch währenddessen schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich sehe die Punkte der Staatsanwaltschaft auch. Ich habe ja auch dem Verteidiger widersprochen.
Ja.
Deswegen, ich finde das richtig. So von dem, was du mir jetzt erzählt hast, finde ich auch diese Argumentation schlüssig. Und er hat sich ja auch mehrfach geäußert, sowohl bei der Polizei als auch dann vor Gericht, auch wenn es ein bisschen widersprüchlich war teilweise. Aber man konnte das ja doch ganz gut rekonstruieren und nachdem auch die Verteidigung keine Rechtsmittel eingelegt hat, was ja sonst öfter mal der Fall ist, sehe ich das auch ganz gut als abgeschlossen an. Also jetzt ohne, dass da irgendwelche Zweifel dazwischen stehen.
Ja. Damit haben die Eltern von Joanne und Nick 2 Kinder auf echt brutale Art und Weise verloren. Das hast du ja auch schon angesprochen, wie tragisch das Schicksal von dieser Familie irgendwie ist.
Ja.
Und auch sonst, zum Beispiel in seinem Freundeskreis, ist die Trauer riesig. Unter Nicks letzten Instagram-Post haben über 100 Menschen kommentiert. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Einer schreibt: Ruhe in Frieden, möge Gott dich ins Paradies aufnehmen. Einer der stabilsten Menschen, die ich im Leben kannte. Oder: Rest in Peace, Nikki. Du lebst in unseren Herzen immer weiter. Jetzt bist du im Paradies. Ein anderer Kommentar: Ruhe in Frieden, mein Bruderherz, du bist jetzt an einem besseren Ort. Oder: Bruder, du fehlst, du warst immer da für uns und würdest es weiterbleiben, so groß wie dein Herz war. Ja, und das könnte ich jetzt wirklich ewig so weitermachen. Ich habe jetzt mal einige Beispiele rausgesucht.
Man sieht schon die Richtung, in die es geht, ja.
Ja.
Also war ein beliebter junger Mann.
Ja. Einer von Nicks ältesten und besten Freunden ist Rapper Easy Yono und er hat Nick ein ganzes Album gewidmet. Es heißt 6-7. Nein, nicht wegen diesem dummen Trend jetzt, ne? Das Album ist ja auch schon vor 4 Jahren erschienen, sondern weil Nick am 6.7. Geburtstag hat. Und ich habe mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Song Brief mitgebracht.
Das Gefühl, dass ich allein bin, es ist einfach verkehrt. Ich trage deine Kette um den Hals mit Stolz. Keine andere kommt in Frage. Diese Kette, die ich trage, ist das reinste Gold, auch wenn ich dafür viel zu viel zahlte. Du sollst wissen, dass die anderen dich vermissen.
Ja, wenn ihr euch das ganze Lied anhören wollt, ich packe euch den Link zu YouTube mal in die Shownotes. Aber ich fand das auch irgendwie, ich fand vor allem die Line so crazy, ich trage deine Kette um den Hals, aber der Preis war dafür so hoch.
Ja, es klingt sehr emotional, ja.
Ja, also wie gesagt, das ist echt ein ganzes Album.
Mhm.
Ja. Und das war es jetzt auch tatsächlich schon. Ich glaube, die Folge ist vielleicht etwas kürzer geworden als normal, weiß nicht genau. Werden wir dann sehen, wenn ich mit dem Schnitt fertig bin. Wie gesagt, leider keine Bilder. Ja, zum Abschluss. Mhm. Was sagst du denn zum ganzen Fall?
Ja, es ist, der ist außergewöhnlich, der Fall, finde ich. Allein wegen dieses Rechtsanwalts, der irgendwelche Komplotte geschmiedet hat.
Ja.
Wegen aber auch der Tragödie, die da der Familie widerfahren ist, ist dieser Fall auch natürlich sehr emotional und man kann gut mitfühlen, finde ich.
Ja, ich fand es halt vor allem so tragisch, dass Nick sich aus dem Drogenmilieu befreien wollte. Und dann hatte er ja sogar Angst vor den Rockern und dann war der Freund, sein Rechtsanwalt,
ja, eben.
Der ihn schließlich hat umbringen lassen. Das finde ich halt auch so krass irgendwie.
Ja. Ja, genau. Also dass es dann auch am Ende eben nicht das Drogenmilieu oder die Rocker waren, so wie ich es am Anfang vermutet hatte, dass es tatsächlich dann, also wirklich vollkommen von seinem quasi einzigen Kumpel in diesem Milieu rausging, der eigentlich seine Hoffnung oder zumindest die Hoffnung der Eltern waren, dass er da rauskommt.
So, in 2 Wochen bist du dran. Hast du schon einen Fall ausgesucht?
Nein, habe ich noch nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich natürlich schon damit beschäftigt. Ich habe nur noch keine abschließende Auswahl getroffen, weil man ja auch zumindest alle Fälle mal so ein bisschen anrecherchieren muss, um dann auch zu checken, wie tief geht das? Kann man da gut was drüber erzählen? Ist das spannend? Ist das eben mit Wendungen und sonst was? Und da bin ich dann noch nicht abschließend fertig, aber es gibt auf jeden Fall ein paar in der engeren Auswahl.
Dann bin ich sehr gespannt, was du in 2 Wochen mitbringst, auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn ihr natürlich auch wieder dabei seid.
Ja, schaltet gerne wieder ein.
Genau, habt bis dahin 2 schöne Wochen und
dann bis zu Folge 22, ja.
So ist es.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.